SRF 1.
SRF 1.
Samstagabend, Zwischenhalt um diese Zeit. Herzlich willkommen, am Mikrofon ist der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde bis zum 7. hören wir, was Katholiken Südamerika von einem neuen Papst erwartet. Und wir besuchen die Bibelausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Und dann vor der 7. haben wir noch Glocken für den Sonntag. Heute sind es Glocken von der Heimat Luzern in der Matthäuskirche, die reformierte Matthäuskirche zu Luzern. Seit der Rücktrittserklärung vom Papst Benedikt wird heftig spekuliert, wer denn jetzt sein Nachfolger könnte werden. Wird wieder ein Italiener Papst oder wählt das Konklave ein Kirchenoberhaupt aus dem Süden? Der Josef Seyer ist ein emeritierter Theologieprofessor von der Uni Freiburg und hat früher das deutsche Hilfswerk Miserior geleitet. Er ist ein ausgewiesener Lateinamerika-Kenner. Als Entwicklungshelfer und Pfarrer hat er jahrelang in den Slums von Lima zu Peru geschafft. Heidi Kronenberg wollte von ihm wissen, ob er sich einen Papst aus Lateinamerika wünsche.
Die römisch-katholische Kirche wächst vor allem in den Staaten des Südens, in Afrika, Asien, Lateinamerika. Josef Seyer, sollte der nächste Papst aus dem Süden kommen?
Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn wir überlegen, dass nur ein Viertel der Katholiken weltweit in Europa oder in Nordamerika leben, dann wäre es wahrscheinlich an der Zeit.
Es sind tatsächlich Bischöfe aus Lateinamerika im Gespräch für die Papstwahl, so etwa Pedro Scherer, Erzbischof von Sao Paulo, Jorge Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, dann Oscar Rodriguez Maradiaga von Honduras. Sie haben ja einige dieser Kardinäle, einige dieser Bischöfe kennengelernt. Möchten Sie einen dieser Männer auf dem Papstthron sehen?
Also mein Favorit ist derjenige, der vom Zweiten Vatikanischen Konzil her die Frage der Kollegialität aufgreift und die Kirche leitet mit den anderen zusammen und die Kirche so leitet, damit sie beiträgt zu einer gerechteren Welt. Ich werde keinen Namen nennen. Entscheidend ist es nicht für mich jetzt, ob es der oder jener wird. Ich kenne sie sehr gut, ja, aber es wäre vielleicht wünschenswert, dass ein Lateinamerikaner wäre und er reinbringt zum Beispiel dieses wunderbare Kriterium der vorrangigen Option für die Armen. Und das als Option für die Kirche zu haben, für ein so ein folgendes Pontifikat zu haben, wäre ganz entscheidend. Wie kann man von der Liebe Gottes sprechen angesichts der riesigen Ungerechtigkeiten, dass 870 Millionen Menschen in unserer so reichen Welt hungern müssen? Dass der Klimawandel nicht entsprechend angegangen wird, dass das eben eine lateinamerikanische Kirche und die Kirche insgesamt wirklich der Weltgemeinschaft ins Gewissen schreiten müsste und sagen müsste, ihr Politiker, ihr Wirtschaftsleute, ihr kommt um so eine Frage nicht mehr herum.
Könnten Sie sich es denn vorstellen, dass ein Papst, der aus einem Land des Südens käme, zum Beispiel aus einem aus Lateinamerika, genau diesen Fragen besser gewachsen wäre als ein Europäer, weil die Probleme einfach brisanter sind in den Ländern des Südens?
Genau so, wie Sie das sagen. Ich kann mir das vorstellen. Ich denke, die Europäer sind unter Umständen zu sehr verhaftet mit den Problemen der Sicherheit und solche Dinge und merken gar nicht, dass die Sicherheitsfrage in Afrika eine völlig andere ist. Sicherheit heißt da einfach zu überleben, dass ich sehe, wie kann ich meine Kinder am Abend ins Bett bringen und sie haben gegessen. Und sie hungern nicht. Das sind alles Dinge, die die Weltgemeinschaft in den Millenniumsentwicklungszielen behandelt hat, aber wo die europäische Kirche zu wenig Druck ausgeübt hat. Und hier müsste angesetzt werden. Und ich denke, dass Kardinäle, die das konkret erfahren haben, das Leiden ihrer Völker, dass die das dann auch entsprechend stärker gewichten und stärker einbringen, das wäre meine Hoffnung.
Der römisch-katholische Theologe und Südamerika-Kenner Josef Seyer im Gespräch mit der Heidi Kronenberg. Zwischenhalt auf SRF 1 am 22 Minuten vor der 7. Jetzt gehen wir in die Stiftsbibliothek St. Gallen. Da gibt es eine Jahresausstellung, die läuft unter dem Titel «Im Anfang war das Wort». Und da werden Kulturschätze gezeigt, Kulturschätze vom internationalen Rang. Zum Beispiel Stück von latinischen Bibelhandschriften aus dem, Achtung, 4. Jahrhundert. Judith Wipfler hat sich vom Leiter der Stiftsbibliothek, Ernst Tremp, die Ausstellung zeigen lassen.
Wir stehen da gerade vor einem von der prominentesten und vielleicht auch wertvollsten Stück von der Ausstellung. Im Anfang war das Wort in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Professor Tremp, warum ist das so etwas Besonderes und warum ist das so zerschnitten, was wir da sehen?
Das sind Pergamentfragmente, einzelne Stücke, größere und kleinere. Die sind verschnitten worden, weil man ganz schlicht die nicht mehr gebraucht hat im frühen Mittelalter. Aber es handelt sich da um sogenannte Vetus Latina Fragment. Das heisst, von einer Fassung, von der latinischen Übersetzung, von der Bibel, da jetzt von den Evangelien, die vor dem Hieronymus zirkuliert haben im westlichen latinischen römischen Reich. Die sind ganz selten, die sind ja dann später durch die Vulgata-Übersetzung von Hieronymus überholt worden. St. Gallen hat eine Handschrift, etwa um 400 ist die in Italien entstanden und die ist einmal auf St. Gallen gekommen. Man hat die da gebraucht, man hat sie abgeschrieben und dann später hat man sie dann gar nicht mehr gebraucht und hat dann die Pergamentstücke auseinandergeschnitten und hat aus denen Verstärkungen gemacht von Handschriften einbänden.
Also wie ein Recycling hat man gemacht mit dem wertvollen Werkstoff?
Durchaus, man kann dem schon Recycling sagen. Aber aus heutiger Sicht ist es natürlich sehr schade, dass die ganze Handschrift nicht mehr überliefert ist, sondern nur noch einzelne Fragmente.
Sie haben mir so vorgegeben wie Textkriminologen auf der Suche nach diesen Schnetzeln, die man da jetzt sieht. Wie haben Sie die überhaupt wieder gefunden, wenn die da in den Buchdeckern verarbeitet waren?
Das waren meine Vorgänger. Man hat schon im 19. Jahrhundert ist man auf die Suche gegangen, ganz systematisch in allen alten Einbänden auf Fragmente. Es gibt aber tatsächlich noch heute kleine Funde. Also wir haben jetzt gerade eine Publikation gemacht zu dieser Ausstellung, Vetus Latina Fragment. Und dort hat man noch ein paar wenige zusätzliche Fragmente aus der gleichen Handschrift gefunden. Im Stiftsarchiv St. Gallen, dann hat es auch in Chur, im bischöflichen Archiv auch noch ein Fragment. Und überall ein klein sind die verstreut.
Da hat man früher so gesagt, ja, Latein, das ist ja nicht die Originalsprache der Bibel, das ist Hebräisch und Griechisch. Und darum sind die latinischen Schriften eigentlich gar nicht so wertvoll, wenn man es darum geht, herauszufinden, was vielleicht einmal der Urtext, der ursprüngliche Text der Bibel wirklich war. Heute ist man da ein bisschen anderer Meinung.
Ja, also die Exegeten haben jetzt heute einen grossen Respekt vor diesen alten latinischen Überlieferungen, weil es kann vorkommen, dass irgendwo in einer Lesart von einer latinischen Übersetzung noch eine ursprüngliche Variante, sagen wir jetzt von der hebräischen Bibel auf dem Alten Testament, noch durchschimmert, wo wir gar nicht mehr wissen, aber wo die Exegeten herausfinden können. Nicht nur das ist bedeutsam, sondern auch wichtig ist, dass ja das die Zeugen sind das, was die Bibel da bewirkt hat. Also es war nicht die griechische Bibel oder die hebräische. Das, was wirksam war, da im Westen, in unserer abendländischen Kultur, war die lateinische Bibel.
Jetzt kommen wir zu, glaube ich, einem der schwersten Bücher, die Sie hier zeigen. Einem der grössten, die Sie hier zeigen. In einem schönen Ausstellungskatalog, Herr Tremp, habe ich gelesen, dass so eine Alcuin-Bibel, die hat 840 Seiten und dafür hat man 210 Schof gebraucht, um das Pergament herzustellen, auf dem die geschrieben ist. Das ist ja wahnsinnig.
Mindestens 210 Schaf, weil man hat pro Schaf nur ein solches Doppelblatt, also ein grosses Pergament gewinnen können. Die kleinen Schafe, die da in St. Gallen gezüchtet worden sind, und meistens geschlachtet worden sind im Herbst, die haben nicht so grosse Pergament produziert, sondern eben nur grössere, ältere Schafe. Und dort sind vor allem die Tour, da in Frankreich, an der Loire, gezüchtet worden. Und man hat die Tour im Kloster St. Martin eine ganze Produktion gehabt von grossen Handschriften und entsprechend eben auch grosse Schafherden zur Verfügung. Wenn man ein Schaf geschlachtet hat, und dann ist es durchaus möglich gewesen, dass irgendeine Haut von einem Schaf verletzt war, eine Narbe hatte. Und die hat man nicht können brauchen für so prächtige Handschriften. Darum mehr nur reines, fehlerloses Pergament braucht. Und Sie sehen, wenn Sie die Seiten anschauen, die grossformatigen Seiten von der Alkin-Bibel, da hat es kein Loch, keine Narbe, gar nichts. Also mindestens 210 Schafe.
Faszinierend, das ist jetzt über 1200 Jahre alt, was da liegt. Eben Schätze, die Sie da zeigen. Jetzt haben Sie schon erzählt, dass die Alkuin-Bibel, die kommt aus Frankreich, die Handschriften vorher aus Italien. Was ist jetzt echt die Leistung von St. Gallen, vom Kloster St. Gallen gewesen, in puncto Bibelhandschriften?
Ja, eine mehrfache Leistung. Die erste Leistung ist überhaupt, dass die Handschriften, die von auswärts kommen, da aufbewahrt und überliefert worden sind bis heute. Also, dass die noch da sind. Also, zum Beispiel die Alkuin-Bibel von Tours, das ist die älteste, die es noch gibt. Und dann die zweite Leistung, man hat sich mit diesen Texten befasst. Selbstverständlich haben die Mönche ja die Bibel intensiv benutzt für ihr geistliches Leben, für die Liturgie. Aber man hat sich auch wissenschaftlich, textkritisch mit diesen Bibelausgaben beschäftigt und hat da St. Gallen in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts richtige Bibelphilologie produziert. Man hat die Texte verglichen mit der eigenen Klosterüberlieferung, die man hatte seit dem 8. Jahrhundert, und hat dann da neue Bibeln hergestellt, neue Textfassungen konstruiert, die Fehler von der Überlieferung ausschliessen. Also da hat man mit viel Kenntnis, mit viel auch grammatischen und philologischen Kenntnis, hat man dann die Bibel verbessert.
Der Professor Ernst Tremp, er ist in der Stiftsbibliothek St. Gallen unterwegs, zusammen mit Judith Wiffler. St. Galler Stiftsbibliothek zeigt die aktuelle Ausstellung «Im Anfang war das Wort». Die ist zu sehen bis zum 10. November dieses Jahr.
Thank you.
Toll und toll ist das mit Kiriaki. 12 Minuten vor der 7. Zwischenhalt. Jetzt gehen wir auf Luzern zu der Matthäuskirche der Reformierten, wo zu Luzern steht seit 1861. Nehmen wir zuerst mal ein Zitat aus einem Reisebrief aus dem Jahr 1861, wo sich auf die Stadt Luzern bezieht. Luzern ist wirklich eine entzückende Stadt mit Kirchen, Türmen und Mauern und zugleich ein wenig Paris, was die Mode, Genua oder Marseille, was die Käse betrifft. In diesem Jahr, 1861 eben, ist auch die reformierte Matthäuskirche eingeweiht worden. Eine dreischiffige, neugotische Basilika, ganz in der Nähe von der Seepromenade, direkt hinter dem Hotel Schweizerhof. Die Geschichte von der reformierten Kirchengemeinde Luzern war dann noch jung gewesen und erst gute 30 Jahre später ist es dann zum Bau von einem eigenen Gotteshaus, notabene der ersten reformierten Kirche von der Zentralschweiz. Die Finanzierung war nur möglich dank Spenden aus dem ganzen Land. Und daran erinnert heute noch die 22 Kantonswappen an den Seitenfenstern. Die Rechnungsführung für die Luzerner Kirchengemeinde hat damals übrigens kein geringerer gemacht als der Zürcher Staatsschreiber und Dichter, der Gottfried Keller. Aber immer noch haben diese Touristenkirche, wie man sie ein bisschen abschätzig bezeichnet hat, immer noch haben die Glocken gefehlt. Und auch da hat es wieder grosszügige Spender gegeben, die geholfen haben, unter anderem sogar die englische Königin Victoria, die 6 Jahre nach der Eröffnung da einen Gottesdienst besucht hat. Und die 4 Glocken, die man schliesslich anschaffen konnte, haben dann auch am 25. August 1870 endlich geläutet zum Hochzeug vom Komponist Richard Wagner mit der Cosima Liszt. Die Inschrift auf der grössten von diesen 4 Glocken lautet: Der Herr segne und behüte euch. Thank you. die vier Glocken von der reformierten Matthäuskirche von der Stadt Luzern, eine geschichtsträchtige Kirche, Matthäuskirche, Stadt Luzern, da bei uns auf SRF 1 im Zwischenhalt. Darf Ihnen morgen noch empfehlen auf SRF 2 Kultur, um 8 bis 9 Uhr zuerst Blickpunkt Religion, da geht es ums Kloster St. Gallen aus diesen Schätzen von 1,5 Jahrtausenden und Perspektive, ein Porträt vom widerspenstigen Prophet Jona. Jona, des widerspenstigen Prophetenzähmung. 8 bis 9 Uhr SRF 2 Kultur, Blickpunkt Religion und Perspektive.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.